Natürlich haben viele Norweger mit Empörung reagiert auf das psychiatrische Gutachten in dieser Woche, das dem Massenmörder Anders Breivik Unzurechnungsfähigkeit bescheinigt. 77 Menschen hatte Breivik im Juli in Oslo und auf der Insel Utøya ermordet. Nach einer Umfrage halten rund 50% der Norweger das Gutachten für falsch. Wie man eine solche psychische Störung diagnostiziert, darüber habe ich vor der Sendung mit Henning Sass gesprochen. Er ist Facharzt für forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Aachen. Das Hauptargument vieler lautet ja, wie kann jemand, der so eine Tat so minutiös geplant hat und ein 1500 Seiten langes Manifest verfasst hat, unzurechnungsfähig sein? Ich habe Henning Sass gefragt, ob er sich diese Frage auch stellt.
Ja, natürlich, obwohl ich weiß, dass es Fälle gibt, wo ein Laie die psychische Störung nicht erkennt und die genaue psychiatrische Untersuchung dann ergibt, dass sehr wohl eine psychische Störung vorliegt. Und so ist es hier wohl auch bei dem Herrn Breivik in Norwegen.
Was deutet denn für Sie im Verhalten von Anders Breivik auf eine paranoide Schizophrenie? Das war ja die Diagnose.
Ja, also ich kann aus der Ferne, ohne den Patienten oder Probanden gesehen zu haben, natürlich nicht zur Diagnose detailliert Stellung nehmen. Zunächst fiel auf, dass die Persönlichkeit zumindest eigenartig und akzentuiert ist. Also dieses etwas, was man so in den wenigen Bildern und ersten Äußerungen mitbekam, dieses etwas Selbstgerechte, diese feste Überzeugung, diese rassistischen und so ideologisch-politischen Auffassungen, die mit der größten Überzeugtheit von ihm vorgebracht wurden, das erweckte schon den Verdacht auf eine psychische Störung. Nun haben die Kollegen ihn weiter untersucht und dabei haben sie offenbar gefunden, dass das Ausdruck einer schon lange bestehenden chronischen Wahnerkrankung bei ihm ist.
Versuchen wir doch mal, uns ein wenig anzuschauen, was in so einer Situation alles befragt wird. Wie verläuft denn so eine Untersuchung? Wie lange dauert so etwas überhaupt, bis man so eine Diagnose halbwegs zuverlässig stellen kann?
Also je nach Fall kann eine solche Diagnose innerhalb weniger Minuten gestellt werden. Manchmal braucht es aber auch viele, viele Stunden oder eine Beobachtung über mehrere Wochen im stationären Setting, so wie es in diesem Fall geschehen ist. Der Verdacht, wie gesagt, dass eine wahnhafte Störung dahinterstehen kann, der bestand von Anfang an über die akzentuierte Persönlichkeit hinaus. Und die psychiatrische Untersuchung läuft dann so, dass man sehr sorgfältig die Biografie, die Lebensgeschichte, die früheren Leistungen, Schule, Beruf, soziale Beziehungen sich anschaut, dann schaut, ob eine Veränderung ist und dass man dann eben auch sein gegenwärtiges Denken und Erleben mit ihm bespricht, seine Überzeugungen vor allem. Und dann kommt man eben auch in die Bereiche, wo die Wahnkrankheit offenbar sein Erleben verzerrt hat und krankhaft stört.
Wie kann sich denn so eine Wahnkrankheit äußern?
Ja, Wahn ist manchmal sehr, sehr schwer zu diagnostizieren und es sind auch die Übergänge zwischen gesundem Denken und Wahn durchaus fließend. Jeder Mensch hat Überzeugungen. Dann gibt es Menschen, die haben sehr feste Überzeugungen. Die können sich steigern zu sogenannten überwertigen Ideen. Und je fester und überzeugter jemand von diesen überwertigen Ideen ist, umso eher kommt er in die Nähe eines Wahns. Der Wahn ist dadurch charakterisiert, dass es eine feste, unkorrigierbare Überzeugung ist, die im Gegensatz zur Realität steht und aus krankhafter Ursache entstanden ist. Und für Wahnkranke ist es typisch, dass man sich mit ihnen unterhalten kann und es gelingt einem nicht, irgendwie ihre festen Überzeugungen zu relativieren.
Das ist doch mit jedem Rechtsradikalen oder jedem anderen Fundamentalisten genauso.
Ich habe gesagt, dass die Übergänge fließend sind und bei der Wahndefinition habe ich noch dazu gesagt, aus krankhafter Ursache. Also auch Sektenmitglieder oder politische Fanatiker haben natürlich diese sehr festen Überzeugungen. Da sind sie aber eingebettet in ein ansonsten gesundes Seelenleben. Beim Wahnkranken ist es eingebettet in eine Psychose. Bei ihm wurde ja auch die Diagnose einer paranoiden Schizophrenie gestellt. Also einer paranoiden Psychose, einer wahnhaften Psychose.
Wieso paranoid eigentlich?
Paranoid heißt einfach, dass auch Verfolgungselemente und Wahnelemente drin sind.
Aber nochmal, wie kann man denn herausfinden, was daran wirklich das Krankhafte ist?
Ja, das ist sehr schwer, das zu differenzieren, weil feste Überzeugungen, wie Sie zu Recht sagen, auch bei anderen Personen vorkommen. Ich sage nochmal, bei politischen Fanatikern oder auch bei Sektenmitgliedern oder auch in anderem Zusammenhang. Auch bei Querulanten kommen die vor, diese festen, unkorrigierbaren Überzeugungen. Im Falle Breivik und im Falle einer vergleichbaren Störung sind sie eingebettet in eine psychische Erkrankung. Sie äußert sich also auch noch in anderen Störungen, etwa der Affektivität, also des Gefühlslebens oder in Störungen des formalen Denkens. Das müsste man jetzt im Einzelfall untersuchen. Aber ich räume Ihnen ein, die Differenzierung zwischen festen, fast nicht korrigierbaren Überzeugungen eines Gesunden und wahnhaften Überzeugungen, die Differenzierung ist sehr, sehr schwer. Das braucht eben ein Fachmann und das braucht manchmal auch eine lange Untersuchung.
Sie haben ja auch selbst Erfahrungen mit psychisch Kranken, die Straftaten begangen haben. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Hat man da häufig das Problem, dass man das gar nicht so richtig packen kann oder gelingt es doch meistens, das klar zu diagnostizieren?
In der Regel gelingt es, das klar zu diagnostizieren. Das setzt aber viel Erfahrung voraus und man muss einräumen, dass gerade Wahnkranke manchmal ihre psychische Störung gut kaschieren können, sodass die Umgebung das auch gar nicht merkt. So ist es ja bei dem Herrn Breivik offenbar gewesen, dass er in vielen Funktionen seines sozialen Lebens unauffällig erschien und nur in seinem Kopf eben diese ganz eigenartigen Überzeugungen und kruden Vorstellungen hatte, die sich allerdings ja auch in seinen schriftlichen Produktionen zeigen.
Nun ist dieser Begriff der paranoiden Schizophrenie durch diese Diagnose aufgestellt worden. Auf der anderen Seite wurde er ja auch immer als Psychopath bezeichnet. Wie gehen diese beiden Dinge zusammen? Was haben die miteinander zu tun?
Also Psychopath wäre er, wenn keine schizophrene Erkrankung dahin zugekommen wäre. Schizophrene Erkrankung ist sozusagen die weitergehende und tiefergehende Störung. Psychopath würde man nennen jemanden, der akzentuierte Persönlichkeitszüge, also stärker als mit dem normalen vereinbar Persönlichkeitszüge hat, etwa dieses Egozentrische, dieses Überzeugte, dieses Selbstgerechte, zu glauben, die eigenen Gedanken sind mehr wert als die der anderen, das wären psychopathische Persönlichkeitszüge. Aber hier geht es darüber hinaus, weil hier ein krankhafter Wahn vorhanden ist.
Jetzt haben wir über Psychopathen und paranoide Schizophrenie gesprochen, aber um das nochmal klarzustellen, jemand, der eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert bekommt, ist nicht automatisch kriminell.
Das ist völlig richtig und es gibt viele psychisch Kranke, die weder kriminell sind noch für die Umgebung gefährlich. Das ist nur eine ganz kleine, dann allerdings auch besonders wichtige Untergruppe, die man sorgfältig diagnostizieren muss. Aber gerade der Fall Breivik zeigt, dass man psychische Krankheit insgesamt und diese ganz wenigen, wenn es auch spektakuläre Aktionen sind, diese ganz wenigen kriminellen psychisch Kranken sauber auseinanderhalten muss. Sonst tut man der großen Zahl psychisch Kranker, die wirklich schwer leiden, Unrecht.
Nun wird er ja, wenn das Gericht dieser Diagnose folgt, was ja noch nicht ganz sicher ist, wird er möglicherweise in eine Anstalt kommen. Ist denn eine Chance auf eine Heilung bei jemandem wie ihm möglich?
Grundsätzlich ja, die Chance ist aber nicht sehr groß, weil bei chronischen Wahnerkrankungen, so scheint es hier zu sein, die Behandlungsmöglichkeiten gering sind. Bei einer akuten Wahnerkrankung kann man mit Neuroleptika und anderen Maßnahmen, auch mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen und anderem, Gesprächstherapie, gute Besserungen erzielen. Vor allem mit Neuroleptika, also mit Medikamenten, die geeignet sind, die Wahnphänomene zurückzudrängen. Wenn es erstmal chronisch geworden ist, und hier scheint es ja über Jahre zu gehen, dann ist auch das Ansprechen auf Medikamente nur schlecht. Und insofern wird man hier über viele Jahre mit einem Fortbestehen der Wahnstörung rechnen müssen.
Aber glauben Sie denn selbst für den Fall, dass Anders Breivik jemals wieder gesunden sollte, dass er denn mit dem, was er begangen hat, überhaupt auch nur die leiseste Chance hat, jemals wieder auf freien Fuß zu kommen?
Eher nicht. Also man wird außerordentlich vorsichtig sein. Man wird die Prognosebegutachtungen, die werden natürlich auf das grauenhafte Ausmaß seiner Straftaten Rücksicht nehmen und da wird man sehr zurückhaltend sein. Also ich würde denken, dass das Jahrzehnte bedeutet.
Paranoide Schizophrenie, sprich Unzurechnungsfähigkeit. So lautet die Diagnose von zwei norwegischen Psychologen über den Massenmörder Anders Breivik. Darüber habe ich gerade mit Henning Sass gesprochen. Er ist Facharzt für forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Aachen.